Hallo Ossi, hallo Wolf. Schöne Grüße aus Mali, aus dem Westen Afrikas. Wir wollten ganz gerne euch mitteilen, dass wir den Dunstkreis von euch ein wenig erweitern und auch den nächsten Kontingent quasi in Anspruch nehmen. Vielen Dank für die 45 Minuten oder eine Halbzeit aus der Heimat, die wir immer wieder mit Spiel, Spaß und Spannung verfolgen. An dieser Stelle bleibt gesund. Und wir hoffen, dass wir noch viele, viele Halbzeit miteinander hier genießen dürfen. Ja, schöne Grüße, danke und ciao.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko
Ostendorf. Was für ein Intro. Ganz große Ehre. Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Folge. Mein Name ist Wolfuß. Am anderen Ende der Leitung sitzt Ossi Ostendorp, das waren die Mali Boys.
Ein
Ossi, oder?
schönen Gruß. Hallo auch von mir. Schönen Gruß nach Westafrika. Ja, das waren die Mali Boys. Wir haben schon öfter über sie gesprochen.
Ja.
Leider habe ich immer noch keine Antwort bekommen, von den Jungs. Und jetzt habe ich gedacht, wir machen es mal auf diesem Wege und, spielen ihr, wie ich finde, sehr emotionales und schönes Intro
Toll,
ab.
toll. Ganz große Ehre. Ganz große Ehre.
Also ich würde mal sagen, das ist. Sind vermutlich die Jungs, die uns am weitesten wegzuhören.
Ja,
Würde ich jetzt mal tippen, oder?
Wahrscheinlich. Wir müssen nochmal die Landkarte. Du müsstest mir nochmal die Landkarte schicken,
Ja.
wo wir überall gehört werden. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr weit.
Ja, das nehme ich nochmal mit auf die Liste für nächstes Mal. Aber
Ja.
Mali, ich glaube, letztes Mal war es. Australien hatten wir, glaube ich, auch irgendwas. Das ist
Ja
weiter,
gut,
ne?
das ist
Ja,
natürlich
ja.
noch weiter, ne?
Da ist
Also
wahrscheinlich ein.
wenn wir natürlich auch mal ein Intro aus Australien bekämen, ne? Schickt gerne. Eine Halbzeit mit @rnd.de.
Genau. Gerne weitere Intros sammeln wir. Wir haben noch ein paar auf Lager. Witzige Sachen dabei, originelle Sachen. Auch in den letzten Wochen war es ja echt toll, was ihr uns da zugeschickt habt. Es geht auch über unsere Insta-Seite von einer Halbzeit mit auf allen Wegen führen zu uns sozusagen.
Was gibt es Neues vom Eisvogel? Um die wichtigen Dinge gleich mal vorneweg zu erklären.
Du willst gleich mal über die Wahl reden, ne?
Es ist nach wie vor ein stabiler sechster Platz, wie ich sehe.
Ja.
Also, es ist die Stadttaube, das kann doch. Also, ich meine, will uns das dieses Jahr 2020 auch noch
Ich
antun,
glaube.
dass der Vogel des Jahres die Stadttaube wird?
Ich habe die ganze Zeit, also eigentlich habe ich die ganze Woche damit verbracht, Wolf, Podcasts zu hören, weil ich gucken wollte, welche Podcasts alle Werbung für die Stadttaube machen. Aber ich konnte mir es nicht erklären, warum die Stadttaube nach wie vor sonst diesen Platz behauptet. So.
Vielleicht, weil es der bekannteste Vogel ist. Das könnte wohl sein.
Aber es wäre eine
Das
sehr
könnte wohl
einfache Begründung natürlich,
sein. Ja,
aber.
natürlich.
Aber es ist noch nicht zu Ende. Also bis 15.12. habt ihr noch die Chance unter vogeldesjahres.de. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Aufforderung hier an euch. Also schickt uns Intros, wählt den Eisvogel und guckt, dass Donald Trump nicht Präsident wird. Aber das ist, da könnt ihr wahrscheinlich nicht viel zu beitragen. Die zweitwichtigste Wahl in diesem Jahr nach dem Vogel des Jahres.
Eisvogel, ja.
Wolf, es war.
Wie war dein Tag bis jetzt?
Es ist.
Okay.
Es ist. Ich bin. Eigentlich bin ich nicht gut drauf, muss ich
Ja.
zugeben. Ich habe in frühen Morgenstunden, also sehr früh am Morgen, ein episches Tennismatch hinter mich gebracht. Der Gegner hieß Marco F., Name der Redaktion bekannt. Weiter will ich das nicht ausführen. Es fing an mit einem. Also, sorry, ich muss es einfach so erzählen, wie es war.
Ja.
Auch wenn es mir wahrscheinlich wieder keiner glaubt. Die Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass es genauso gelaufen ist. Der erste Satz endete 0 zu 6
Ja.
und ging in jedem Spiel außer dem letzten über Einstand. Das wollte ich nur
Ja.
am Rande erwähnt.
Ja.
Im zweiten Satz war es bis zum 3-3 gleich. Dann machte der Kollege das Break zum 4-3, kassierte sofort das Rebreak.
Ja.
Ich habe bei 5-4 zwei Satzbälle, einer davon sehr umstritten, den Marco ausgegeben hat.
Ja.
Ich habe.
Hast du dir den Abdruck zeigen lassen?
Es gibt in der Halle, es ist schwierig.
Ach so, ist nicht Sand.
Nee, keine.
Okay.
Wir haben drinnen gespielt.
Mhm.
Und ja, es ging in den
Es gibt aber
Tiebreak.
überdachte Sand, Quarzsand oder so.
Ja, in
Nicht?
deinen Hallen,
Ja.
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 Du hast ja alle vier, alle Beläge.
Ich habe auch Gras. Ne?
Ja, das weiß ich.
Schwer zu bekommen, schwer zu pflegen, aber Humobil macht es möglich.
Lang nicht mehr gehört. Ja, also es ging in den Tiebreak im zweiten, den ich gezogen habe.
Ja.
Und dann geht's ja, wie es unter alten weißen Männern so ist, geht's in den sogenannten Match-Tiebreak, weil ein dritter Satz würde uns körperlich an
überfordern.
Ja, genau. Mhm. Überfordern, genau. ich hätte es gesagt, an Grenzen bringen, aber überfordern trifft's eher. Mhm. Und der ging 10-6 an den geschätzten Kollegen.
Okay.
Also ich habe mich mehrfach...
Na, da war ja aber vielleicht was los morgens in der Halle in Hannover.
Aber wirklich, Herrenhausen, kein Mensch außer uns dort. Oh, und der Hausmeister, der aufgeschlossen hat.
Der hat euch aufgeschlossen, ja, genau.
Ja, und jetzt bin ich wieder nervlich am Ende für die nächsten drei Wochen.
Das ist das Problem.
Du hast es
dein
damals
Problem
gesagt,
sind
ja.
Die Nerven. Es sind die Nerven.
Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, Wolf. Hast du einen Tipp für mich? Ich dachte, dass ich über diesen Punkt schon mal hinweg war. Dass ich zu alter. Früher war ich sehr nervenstark, dann war ich ein
wann
Wrack.
War das? Wann war das? 0-3 oder?
In meiner Jugend.
Ja.
Ja, ja, wirklich. Also
Atmen zwischendurch mal atmen.
Können wir das Thema wechseln, sorry, sonst muss ich abbrechen an dieser Stelle.
Immer mal atmen.
Es ist
das ist wichtig.
Es war ja
das
auch in deiner Woche war ja ein bisschen was los, Wolf.
Es war viel los, ja. Es war sehr viel los.
Unter anderem war es eine Champions League reiche Woche.
Ja, das stimmt. Das stimmt, es war eine Champions-League-reiche Woche, es war viel zu tun. Wir sind in einer ganz engen Taktung im Moment, das bringt der Spielplan mit sich. Darüber klagen manche Trainer, ja, ich spüre es auch. Ja, ich freue mich auf die Länderspielpause.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt wirklich, ohne rot zu werden, ich freue mich auf die Länderspiele.
Ja, nein, auf die Länderspielpause. Ich werde sehr wahrscheinlich sehr wenig gucken in der Zeit. Vielleicht Zusammenfassung, vielleicht mal letzte 10 Minuten, aber in der Regel sicher Tatort. Und ansonsten Füße hoch.
Also du wirst wahrscheinlich, wenn Deutschland gegen Tschechien spielt, was unter der Woche ist, trotzdem einen alten Tatort irgendwo rausgraben.
Ja, ja, ich werde irgendwo einen Tatort finden, den ich noch nicht gesehen habe. Und den gucke ich. Dann, ja.
Ja.
Oder ich werde mich ins Flugzeug setzen und nach Basel fliegen, einfach weil ich es kann. Und dann fliege ich noch am selben Tag mit derselben Maschine wieder zurück.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe am Freitag den Bundestrainer im Interview, freue ich mich drauf.
Ja.
Grüße
bitte.
Ja, mache ich. Er wird einige wichtige Fragen zu beantworten haben, weil er doch zuletzt hart in die Kritik geraten ist. Also ich bin gespannt.
Lass uns mal teilhaben. Wie sieht so eine Vorbereitung auf ein Interview aus?
Also in den Zeiten aktuell geht es natürlich erstmal darum, wo das Ganze stattfindet. Ne? Also wir hatten ursprünglich war es mal Freiburg, dann war Frankfurt angedacht, dann war Berlin angedacht. Jetzt wurde natürlich nochmal der Lockdown irgendwie verschärft, da ja meistens auch eine dritte Person anwesend ist in Form von Pressesprecher und so weiter, wäre es dann schwierig gewesen, sich persönlich zu treffen.
Knickt er Fragen ab? Also verbittet er sich manche Fragen?
Nee.
Manche Themenkomplexe?
Nee. Also okay. da sind sie wirklich, also da ist Yogi vor allen Dingen, finde ich, kann ich jetzt nur von den paar Mal berichten, wo ich ihn schon mal im Interview hatte. Der ist der entspannteste Mensch der Welt. Also den bringt nichts außer Ruhe. Da gibt es auch keine Frage, auf die er nicht, also zumindest habe ich es bisher noch nicht erlebt, auf die er nicht antworten will. Ich glaube, es ist jetzt nicht sein größter Wunsch, über Innen- oder Außenpolitik zu reden, was jetzt wenig verwundert. Aber er gibt auch Einblicke, finde ich, die nicht selbstverständlich sind. Also du merkst dann relativ schnell bei ihm, ob er sich in einem Gespräch wohlfühlt oder nicht. Und ich fand das Bemerkenswerteste war vor der, ich glaube, es war vor der WM, da ging es nämlich ein bisschen zumindest um Politik, da ging es um Angela Merkel und die endende Amtszeit. Und da er doch ein sehr vertrautes Verhältnis zur Bundeskanzlerin hat, die war ja auch ein paar Mal da und nach dem WM-Titel und so weiter. Und da erzählte er mal, wie so ein Abend eigentlich aussieht, wenn er da ins Kanzleramt eingeladen ist. Da gibt es nämlich immer Bratkartoffeln und Schnitzel, sein Lieblingsgericht, wird dann immer serviert für ihn. Und das fand ich eine ganz witzige Anekdote. Also ich habe dann gesagt, da wäre ich wirklich gerne mal dabei. Ne? Über was unterhalten sich dann der Bundestrainer und die Bundeskanzlerin? Was glaubst du, wie so ein Gespräch aussieht? Ja, das kann ich. Oder? Da wäre ich wirklich gerne mal.
Ja. Ja. Schwer zu sagen. Sie fragte, und Jogi, bei dir so? Und, ach, alles gut. Gibst du mir nochmal was von den Bratkartoffeln? Ja, hier bitte. Oh, danke, sehr nett. Wie sitzen die denn? Sitzen die an einem runden Tisch oder sitzen sie an so einem langen Tisch, wie bei König, so 15 Meter dazwischen?
Hätte ich jetzt,
Und wuselnde Adjutanten und Unterhändler? Oder sitzen die so ganz vertraut an einem Zweiertisch, es brennt eine Kerze? Und also die fußballerische Entwicklung, wie siehst du das?
Angela.
Dominanz der Bayern ist natürlich schon ein Problem.
Ja. Au, schon au.
Schon au Problem. Aber es ist natürlich trotzdem attraktiv. Ja. So, und dann, wann warst du zuletzt im Stadion?
Wirklich, oder?
Ja,
also ich weiß nicht.
Es ist interessant.
Oder plaudern die vielleicht wirklich auch privates Zeug dann und sagen, wie es zu Hause geht und
wie geht es der Frau, wie geht es den Kindern? Ich habe keine Frau und ich habe keine Kinder.
Ja gut, also ich finde es einfach spannend. Also geht es da um Fußball, geht es da um Politik, geht es nur um Privates, wär mal gerne mal dabei. Und wie du sagst, das erste Bild, was in meinem Kopf ist, ist tatsächlich so ein langer Tisch. Mit an 10 Meter auseinander und Jogi am einen Ende und die Kanzlerin am anderen.
Ja.
Vielleicht frage ich ihn
und sie, das. Und sie trinken aus Zinnkrügen. Ja.
Einen guten Rot.
Sie trinken Met aus Zinnkrügen. aus so Hörnern.
Genau. Jetzt wird's absurd, Wolf. Jetzt wird's absurd. Ja.
Was haben wir denn für Mutter heute? Wikinger. Au! Wikinger-Magiker.
Das ist schon auch irgendwie, entspricht das meinem.
Ja, pass auf, mach nicht so lange so, sonst mach nicht so weiter, sonst wird der Termin noch abgesagt.
Ja, wollte ich sagen. Nein.
Der Ostendorp, drauf, der zieht alles ins Lächerliche.
Drostendorp.
Also, fragst du ihn das? Wie so ein Gespräch abläuft. Also ist das Teil oder ist das ein rein sportliches Interview?
Nee, es soll schon durchaus auch um gesellschaftliche Themen gehen. Da unser Chefredakteur auch dabei sein
Mensch,
wird.
Mensch, Macher, Idol. So.
So wie du eigentlich. Es könnte auch auf deiner Biografie stehen. Oh, apropos.
Ja.
Wolf, es ist was im Busch, habe ich gehört.
Was genau?
Ja, du bringst wieder mal was auf den Markt, hörte ich.
Ja, das ist jetzt fertig. Es ist in diesem Moment, wo es ist Freitag, laufen die Druckmaschinen an, es wird das neue Buch gedruckt, ja. Das ist ein großer Moment. Das ist wirklich jedes Mal ein großer Moment, wenn du unter so eine Fahne, also ein fertiges Buch, ein fertiges Manuskript, den Haken runter machst und rien ne va plus, nichts geht mehr.
Kannst du uns schon ein bisschen verraten? Also das gute Stück heißt, glaube ich, Geisterball, wenn ich richtig informiert bin.
Geisterball.
Erscheint irgendwie Anfang Dezember ist der Plan und es ist dein zweites Werk, richtig?
Es ist mein zweites Werk.
Kannst du uns, mich würde es mal interessieren. Ich habe ja tatsächlich auch schon mal mehrfach schon überlegt, ein Buch zu schreiben. Einmal habe ich angefangen, aber es wird aufgegeben. Vielleicht kommen wir auch nochmal irgendwann dazu. Aber wie viel Aufwand ist das? Also jetzt dieses Buch, was schätzt du? Wie viele Stunden hast du damit verbracht?
Kann ich nicht sagen. Wie viele Stunden, also es wirklich in Stunden zu berechnen, fällt mir schwer. Also es heißt Geisterball, meine irre Reise durch verrückte Fußballzeiten.
Also viel Corona-Bezug auch jetzt.
Ja, das ist so der rote Faden. Das außergewöhnlichste Saisonfinale aller Zeiten mit allen Nebengeräuschen. Also auch Lockdown-Szenarien. Und darin eingebettet geht es um die größten Fußballspiele der letzten Jahre.
Okay. Aus deiner Sicht, aus deiner
Perspektive. Aus meiner Sicht, klar, logischerweise aus meiner Sicht. Das macht es ein bisschen einfacher, auch für mich zum Schreiben, dass ich es aus meiner Sicht schreiben kann.
Ist gut, finde ich gut.
Mit vielen kleinen Geschichten und Anekdötchen. Außenrum, ja.
Die wichtigste Frage ist, kommt unser Podcast auch vor?
Unser Podcast kommt vor.
Yay! Ja. Yay! Ich freue mich drauf.
Ja, weil ja auch die Lockdown-Zeit darin vorkommt.
Und da hattest du ja, wie du schon mehrfach gesagt hast, außer zu mir, zu keinem Menschen Kontakt.
Zu ganz wenigen Menschen. Also da, ja, naja, genau. Es ist natürlich erlebte Geschichte. Das macht es vom Aufbau für mich einfacher. Deshalb fällt so die ganz große Recherchearbeit fällt halt weg. Also klar, du musst dann nochmal bei Fußballspielen nochmal nachgucken, wann fielen die Tore, wie fielen die Tore so. Aber das ist ja letztlich ist das ein Blick in mein geistiges Tagebuch, dass du dann einfach nochmal mit belastbaren Fakten und bestätigten Fakten halt unterfüttern musst. So.
Aber das ist das Spannendste. Also, das ist für mich die spannendste Frage, so auch als Journalist, die ich mir stelle, der täglich irgendwie mit und sein Leben lang mit Schreiben zu tun hat. Sind das Sachen, die du ausschließlich im Kopf hast oder sind das schon, ich sag mal, auch gesammelte Werke von Notizen oder Tagebüchern oder Spielberichten, die du irgendwo abgeheftet hast? Oder?
Nee, ich hab die im Kopf.
Das ist wirklich rein aus der Rübe.
Ja, rein aus der Rübe. Ich muss dann nochmal gucken, wann welches Dortmund-Bayern war das jetzt nochmal? Ja. An welchem Datum ist der Ton ausgefallen? Liverpool gegen Manchester City. So, solche Sachen. Wann fielen die Tore? In welchen Minuten? Das sind Themen, wo ich sehr konkrete Daten brauche, wo ich dann nochmal nachgucke.
Okay, aber der Rest ist dann tatsächlich in deinem Kopf nicht. Also du hast jetzt nicht irgendwann beim zweiten oder nach dem ersten Buch gesagt, so, falls ich nochmal ein zweites rausbringe, ich notiere mir jetzt immer wichtige Sachen.
Wenn irgendwas Besonderes passiert ist
zwischendurch, so Notiz an mich, nicht.
Die Situation war, wir hatten ja die Lockdown-Nummer und wir haben uns ja da auch im Podcast drüber unterhalten, dass einfach eine sehr besondere, wenn man es noch größer machen will, sehr historische Zeit bevorsteht. In dem Moment, ich habe ja mein erstes Buch auch bei Bertelsmann veröffentlicht, kamen die im Grunde und haben gesagt, sag mal, das wäre doch mal wieder was. Und ja, also die Zeit war knapp. Das, so ehrlich muss man sein. Es stand ja nicht, weil die Spiele waren eng getaktet. Das ist ja jetzt auch. Und die Pausen dazwischen, das waren 3-4 Wochen. Und in der Zeit musste es halt passieren. Mhm. Dann war das Champions League Turnier und nach dem Champions League Turnier waren dann auch, lass mich nicht lügen, 2 oder 3 Wochen Zeit, bis dann mit Pokal und Bundesliga wieder weiterging. Also das war schon sportlich getaktet. Das muss man ehrlich sagen.
Aber wenn es einer schafft, ja, dann Rolf. Ja. Ja, ja. Nein, ich bin gespannt. Wir freuen uns drauf.
Ja, es war immer wieder Thema, wenn so Insta-Live-Sachen waren oder wenn Leute geschrieben haben. Es war immer wieder Thema. Wann kommt denn nochmal ein neues Buch? Und da gesagt, sobald es einen Fundus an Themen gibt, der ein Buch hergibt. So, und jetzt war die Zeit gekommen und dann bumm.
Ich bin gespannt, wirklich. Wolf ist dementsprechend auch Autor, das bist du, Schriftsteller.
Ich bin Autor.
Eigentlich bist du
Schriftsteller. Nein, ja, Schriftsteller, das ist ja wert. Das ist ja nicht.
Und Ornithologe, nicht zu vergessen.
Ja, das ist da. Ich bin eher Vogelkundler.
In deinem Hauptberuf, dem du ja ab und zu auch noch nachgehst, warst du in dieser Woche unter anderem bei Borussia im Einsatz, richtig?
Ja, ich war bei Borussia und habe die Salzburg-Bayern live gemacht. Wir sollten das ursprünglich aus dem Stadion übertragen, aber da Salzburg ja auch ein Risikogebiet ist.
Verseuchtes Kaff.
Ja, also aus dem Risikogebiet München ins Risikogebiet Salzburg, das wollte man also keinem zumuten. Nein, es ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile Unterschiede gemacht werden. Warst du in einem Risikogebiet im Ausland oder kommst du aus einem Risikogebiet im Inland?
Aha, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja,
dementsprechend sind ja auch diese Symptombögen der DFL, die du vor Fußballspielen, vor Bundesligaspielen immer ausfüllen musst, auch dahingehend modifiziert worden, dass du auch das Fußballstadion betreten darfst, wenn du aus einem Risikogebiet des Inlands kommst.
Ausland aber nicht.
Weil es ist schwierig, nicht aus einem Risikogebiet im Inland zu kommen.
Das ist schwierig.
Deshalb musst du, ansonsten hättest du gar keinen da. Im Übrigen auch keinen Spieler, wenn das ein K.O.-Kriterium ist. Es wird jetzt also unterschieden zwischen Innen- und Ausland.
Okay, verstehe. Ja. Verstehe.
Und deshalb haben wir den Salzburg-Besuch geknickt quasi. Und ich habe hier aus der Höhle in Unterföhring, aus der Studiohöhle in Unterföhring das Spiel übertragen.
Es war eine famose Woche, wie es sie lange nicht gab für den deutschen Fußball.
Das stimmt,
17
ja.
zu 3 Tore, 4 Siege, RB Leipzig schlägt, PSG, Gladbach gewinnt so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr, 6 zu 0 auswärts in Donetsk, die Bayern drehen das Spiel in Salzburg, Dortmund relativ souverän. Ja. Unterwegs in Brügge.
Das war gut, das Spiel war nach 32 Minuten vorbei.
In Brügge.
Ja. Ja, und das ist wirklich ein Königreich für die Konferenz. Das Spiel live zu übertragen, hätte gewisse Längen mit sich gebracht. Aber dadurch, dass ich das Spiel in der Konferenz gemacht habe, also sehr spitzfindig gewählt von mir, dadurch, dass ich dieses Spiel der Konferenz gemacht habe, war es quasi ein Genuss, sich die Bälle mit den 5 Kollegen, die mit dabei waren, sich die Bälle zuzuspielen.
Habt ihr so ein bisschen, oder lass uns noch mal so ein bisschen über zwei Themen reden, die die Woche bestimmt haben. Das eine sicherlich David Alaba, das andere Marco Rose, der noch mal von den Kollegen der Sportbild in dem Fall mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde als möglicher Nachfolger. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ich habe gestern das Ganze auch kommentiert. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich bin der Meinung, dass man sich echt fragen müsste, ob die schwarz-gelbe Borussia so viel besser wäre für Marco Rose. Ich bin der Meinung, er ist eigentlich genau am richtigen Ort aktuell.
Ja, finde ich auch. Lass ihn noch mal ein, zwei Jahre mindestens mit der Borussia werkeln und lass ihn noch ein paar Erfahrungen sammeln. Finde ich auch.
Und
dass er irgendwann für größere Clubs in Frage kommt, das haben wir ja letzte Woche auch zumindest schon mal andiskutiert, steht für mich außer Frage, weil es einfach ein geiler Typ ist und weil es ein ausnehmend guter Trainer ist. Zu sein scheint. Also wir können es ja nicht en Detail beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, der ihn persönlich ein bisschen kennt oder sogar ganz gut kennt, es ist ein Riesenkerl. Wirklich.
Ja, und ich frage mich, also ich halte ihn für, glaube ich, clever genug, jetzt da auch nichts übers Knie zu brechen und möglicherweise dann schon beim, ich sag jetzt mal, erstbesten Angebot, das klingt jetzt so abwertend, ist es natürlich nicht, aber ich sage mal so, in der Situation, in der aktuell mit der Mannschaft, die er hat, die so viel Potenzial auch noch hat, meiner Meinung nach, da jetzt nach 2 Jahren zu sagen, okay, ich gehe jetzt, um dann zu einem, ich will jetzt nicht sagen Verein auf Augenhöhe, aber nicht zu einem europäischen Top-Top-Club zu wechseln, würde ich jetzt sagen, hielte ich für verfrüht. Also,
so. Ja, finde ich auch. Also weil ja die Vergleiche mit Klopp gezogen werden und die liegen ja bei Dortmund immer auf der Hand, weil jeder Trainer in Dortmund mit Jürgen Klopp verglichen wird. Klopp kam halt damals aus Mainz, bei allem Respekt. Auch ein toller Club, auch ein sehr emotionaler Club, zu dem Zeitpunkt sehr stark geprägt von Klopp selbst. Aber natürlich nochmal eine andere Kategorie, eine deutlich andere, eine sichtbar andere Kategorie, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, als Borussia Dortmund. Und mit Gladbach ist die Geschichte von Gladbach mit dieser Mannschaft und diesem Trainer, also diesem kompletten Ensemble, ist meiner Meinung nach noch nicht auserzählt.
Das ist der Punkt, genau.
Also deshalb finde ich auch, das geht, kann und vielleicht sollte es sogar noch ein paar Jahre gehen in der Zusammenstellung. Man muss halt dann wieder neu entscheiden. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, Player, Thuram, so der heißeste Scheiß im europäischen Fußball, dass da jetzt die ersten namhaften Angebote reinflattern. Da ist dann auch noch ein bisschen Populismus dabei. Aber es ist vor allen Dingen Ausdruck von Wertschätzung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wenn es den Gladbachern gelingt, und es kann ihnen gelingen, auch in diesen Zeiten dieses Ensemble zusammenzuhalten, dann finde ich, geht da sogar noch mehr. Also du musst ja bei Gladbach, musst du ja jetzt so weit gehen, dass du dich richtig gehend ärgern musst, dass du, wo du auf dem den Spielen, wo du auf dem Fahrersitz saßt, Mailand, Madrid, dass du da nicht zumindest eins davon gewonnen hättest. Also stell dir vor, die gewinnen beide, da sind die in dieser Gruppe fürs Achtelfinale qualifiziert. Und ja. es hat einen Wimpernschlag gefehlt.
Ja. Ja. Und letztes Mal haben wir noch drüber diskutiert, über diese fehlende Reife und Erfahrung. Der Auftritt in Donetsk oder in Kiew, haben sie ja gespielt, war natürlich, der war sehr reif. Ne? Jetzt war es auch eine sehr junge Truppe, die da auf dem Platz stand bei den Ukrainern. Aber nichtsdestotrotz haben sie das, ich glaube, Marco Rose hat gesagt, fast perfekt, wenn nicht sogar perfekt gespielt. Ne?
Ja.
Also
ja.
Hut ab.
Ja, wirklich wahr.
Und ich glaube, dass.
Was Marco Rose ganz gut beschreibt, ist die Tatsache, ich habe ja viel mit ihm zu tun gehabt, zu Beginn dieser Saison einige Gladbach-Spiele gemacht, unter anderem eben auch das. Das Ding gegen Real Madrid. Wir haben bei der Auslosung habe ich gesagt, Mensch, ich freue mich wahnsinnig für euch, dass ihr so eine geile Gruppe habt. Und es blutet mir das Herz, dass nur sehr wenige, im Nachhinein stellte sich raus, dann gar keiner von den Zuschauern halt daran teilhaben kann und diese Spiele mitgehen kann, weil es hätte bei der Größe der Clubs eben die Möglichkeit gegeben, für einige tausend Gladbacher Anhänger eben auch die Auswärtsspiele zu bereisen. Also das hat mir wirklich leid getan. Und er hat immer gesagt, ja, super, super Gruppe, aber wir wollen schon weiterkommen. Also ich will schon auch weiterkommen. Also er versucht diesen Club, der tendenziell zumindest in der öffentlichen Darstellung dazu neigt, jetzt kommt wieder die alte Leier, von wegen einstelliger Tabellenplatz ist unser Ziel. Also er versucht diesen Club auch so ein bisschen zu überladen mit einer etwas provokanten Erwartungshaltung,
ja.
Aber die er authentisch fühlt. Aber das ist etwas, was ich finde, ein Verein wie Borussia Mönchengladbach auch braucht, um dann sich weiterzuentwickeln, um dann vielleicht auch irgendwann sagen zu können, wir wollen zu den besten vier Mannschaften in Deutschland gehören und wir wollen auch in Europa dafür sorgen, dass es nicht nur ein Erfolg ist, die Gruppenphase der Champions League zu erreichen, sondern auch K.O.-Phasen von Champions League Runden zu erreichen. Und da ist es uns dann egal, welche Gruppe kommt, weil wir in der Lage sind, mit dieser Mannschaft jedes Team in Europa zu schlagen.
Ja.
Und das ist im Grunde das, was sie in dieser Hinrunde der Gruppenphase auch bewiesen haben, meiner Meinung nach.
Ja, und das unterscheidet dann halt wieder so vom Charakter, vom Typ her Rose von Favre, den er möglicherweise beerben soll, der auch mal in Gladbach war, weil Rose, wie du sagst, geht da eher selbstbewusst, ein bisschen provokativ sogar manchmal nach vorne, während Favre, haben wir auch schon zu Genüge diskutiert, dann eher zurückrudert und vielleicht wird auch deshalb in Dortmund der Ruf nach einem neuen Trainer dann nochmal laut. Bei David Alaba gab es die Woche am vergangenen Sonntag ich will jetzt nicht sagen, eine überraschende Wende wäre Quatsch, aber zu dem Zeitpunkt ein überraschendes Statement von Herbert Hainer, der im Blickpunkt Sport gesagt hat, so Angebot vom Tisch, der Kollegen können euch gehackt legen. wie beurteilst du das Ganze? Ist es rein Geplänkel nach wie vor oder ist das Thema wirklich durch?
Naja, ich glaube, ein Stück Verhandlungstaktik ist noch mit drin, weil wenn ich so zwischen den Zeilen lese, ist die Tür noch nicht komplett zu. Ich finde, ich sehe es auch relativ nüchtern. Das ist eigentlich ein branchenüblicher Vorgang. Unüblich ist, dass er in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.
Wieder mal. Ich fand es geil, wie Thomas Müller wieder mal einmal mehr danach sich geäußert hat und gesagt hat, ja, ob es in der Mannschaft ein Thema sei und wie er das alles findet. Und er sagt, ja, ist doch geil, FC Hollywood und ich war früher, habe ich das auch alles gelesen und ist doch cool, dass man.
Also, absolut. Das absolut. Ist also man bekommt einen seltenen Einblick, wie es im Profifußball vor sich geht. Aber im Grunde weißt du, und da kannst du es runterbrechen auf eine ganz normale Vertragsverhandlung. Du hast zwei Teilnehmer, die dann jeweils von Unterhändlern oder Prokuristen oder wie auch immer du es nennen willst, begleitet werden. Aber du hast im Grunde zwei Parteien, die das Bestmögliche für sich rausholen wollen. So, das ist Fakt. Also das ist ganz nüchtern analysiert. Also klar möchte Alaba so viel Geld verdienen wie möglich. und klar möchten die Bayern nicht mehr Geld bezahlen als unbedingt nötig. So, und das sind verhärtete Fronten. Und jetzt hat sich Alaba einen der schärfsten Hunde im Weltfußball als Berater gesucht, der quasi seine Verhandlungen führt, der sich in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet hat, dass er für seine Klienten besonders gute Verträge rausgeholt hat. Dass Alaba den Wunsch hat danach, finde ich, ist ein völlig normaler Vorgang. Und auf der anderen Seite sitzt ein Club, der auch von Corona eine mitbekommen hat, der aber gleichzeitig auch weiß, wie das Ranking und das Standing von Alaba innerhalb der Mannschaft ist, was er bewertet dieser Club, wenn er ein Angebot hinterlegt, der aber auch gleichzeitig eine gewisse Hierarchie im Club einhalten will. Und so kommt's dann eben zu den beiden Angeboten. Also so kommt's eben zu den verhärteten Fronten.
Ja, du hast das jetzt
der eine mal was
ja,
durch.
Du hast und das dann jetzt sehr, sehr, sehr nüchtern analysiert.
Ja, ich sehe es komplett nüchtern.
Aber du merkst also, ja, wie viele Emotionen da drin sind, auch an den Reaktionen.
Natürlich sind viele Emotionen drin. Das liegt ja schon alleine an der Tatsache, dass dieses Land im Moment unter der Knute von Corona liegt.
Ja,
einfach viele Menschen Angst haben oder sich Sorgen machen um ihr ökonomisches Überleben.
Ja, das stimmt.
Und dann kann man das ja wunderbar in der Öffentlichkeit spielen, dass da die Raupe nimmer satt, scheinbar. David Alaba, der nach dem letzten Euro auch noch fragt und dass die Bayern dann irgendwann sagen, naja, das machen wir nicht mit.
Ja, finde ich konsequent. Dennoch finde ich, wenn es am Ende zur Trennung kommen sollte und Alaba den Club ablösefrei verlassen sollte, dann hat auch der FC Bayern verloren. Weil dieser Spieler für mich aktuell...
Hundertprozentig. Es ist ja auch nicht klar, ob Alaba irgendwo anders das bekommt, was er fordert in diesen Zeiten.
Ja.
Nur jetzt grundsätzlich, also die Verhandlungstaktik oder die einzelnen Verhandlungstaktiken, die kann man doch nur wirklich... vollkommen nüchtern analysieren.
Ja, absolut richtig.
Also da bin ich auch vollkommen emotionslos, weil das im Zweifel jeder machen würde.
Ja, ich frage mich dann halt am Ende.
Versuch das Beste rauszuholen. Ja. Und wenn du der Vertraggebende bist, dann versuchst du nur das, also versuchst du nicht nur, sondern dann versuchst du halt jetzt nicht zu sagen, komm, schreib eine Zahl hin. Das ist, wir machen alles.
Ja, so. Trotzdem fragt man sich natürlich schon am Ende, und das ist, da geht es dann schon auch um, ich sag mal, geschickt die Fäden zu ziehen. Anfangs war davon gesprochen, es gibt mit Sicherheit keine Frist, hat, glaube ich, Brazzo irgendwann mal gesagt.
Ja.
Und dann setzt Heiner sich hin und sagt, so, die Frist ist heute abgelaufen. Wir hatten bis 31.10. gesagt, sie müssen sich entscheiden. Und macht es dann öffentlich. Und damit setzt du natürlich wieder die Gegenseite unter Druck. Daraufhin äußert sich Alaba bei der PK, hat sich, finde ich, wie immer sehr gut verkauft.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz weiß ja auch jeder, dass er im Hintergrund dann halt noch sein Berater sitzt und sein Vater sitzt. Und ja, dass im Prinzip es jetzt nur einen Weg zurückgibt und der müsste von Alabas Seite ausgehen. Sprich, ich glaube nicht, dass der FC Bayern nochmal einen Schritt auf den Spieler zumachen wird, sondern das Statement haben sie gesetzt.
Nein, also das Angebot, das ist so. Also die Bayern werden jetzt nicht sagen, komm, wir haben uns nochmal anders überlegt, wir legen jetzt doch nochmal 3 Millionen drauf.
Ja.
Also das wird es nicht geben. Das ist klar. Ich glaube, wenn der Spieler kommt und sagt, komm, also ich habe mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und es war eine wilde Zeit. Und bitte habt Verständnis.
Ich habe die Zahlen auch nicht richtig gelesen.
Ich habe da, was ist mir eine Null, ist mir verrutscht. Und da, was soll ich sagen? Dann läuft er da offene Türen ein. Das ist so.
Das glaube ich
das
auch.
Ist so. Aber es ist natürlich ein Junge, der da aus dem Nachwuchs kommt, ne? Also
ja.
der gewachsen ist und... Das spielt alles eine gewisse Rolle. Du hattest es bei Toni Kroos, dass dann die Bayern nur bedingt bereit sind, an Grenzen zu gehen. Und wir haben ja schon über Wertschätzung gesprochen. Es geht eigentlich gar nicht um die um das Geld als solches, sondern es geht um den Ausdruck von Wertschätzung. Und wenn der Spieler den nicht erfüllt sieht, und Alaba ist einer der prägenden Figuren beim FC
hat
Bayern.
Hat ja Rummenigge selber gesagt, ne? Der hat ihn mit Beckenbauer verglichen.
Also absolut. Mehr geht ja also nicht. Das war ja auch. Glaube ich, dass es mit zur Verhandlungstaktik gehörte.
Ja.
Also diese emotionale Seite mal öffentlich darzustellen. Im Grunde weiß es jeder, aber wenn einer wie Rummenigge sagt, der Alaba kann hier von seiner Bedeutung für den FC Bayern einer werden wie Franz Beckenbauer, ja, dann also mehr geht nicht.
Viel mehr
Besser geht nicht.
Ja.
Ja. Ganz kurze kleine Ausfahrt. Der FC Schalke hat mal wieder ein Fußballspiel gewonnen.
Oh, ja.
Es war ein epischer, ein historischer Sieg.
Ich hab nichts gesehen. Ich habe allerdings.
Ich auch nicht. Ich habe es nur gehört. Ich hab gehört, 0-1, Schweinfurt führt. Da habe ich gedacht, so ganz tief in die Hocke gehen und hoch hinaus hüpfen. Und genauso kam es.
Es war wirklich. Es muss so gewesen sein, dass Schweinfurt mindestens gleichwertig war, was ich gelesen habe, die erste Hälfte.
Wie man im Pokal so schön sagt, ein Klassenunterschied war
nicht zu erkennen. Ja. Aber sie haben es gewonnen. Und wir wollen auf jeden Fall auch noch einen Ausblick.
Also aber dieses Spiel zweier Liga-Nachbarn zu gewinnen, tut der Schalker Seele gut.
Jetzt kommt es am Wochenende zum Duell der Sieglosen gegen Mainz. Aber wir wollen eigentlich noch über den deutschen Klassiko reden. Hat er den Namen überhaupt noch verdient? Weiß ich nicht. Dortmund-Bayern. Ich glaube, grundsätzlich hat er den Namen noch verdient, aus meiner Sicht, weil es ist nun mal das Duell der beiden besten deutschen Mannschaften. Aktuell so
ist es. Es ist das bestmögliche Spiel im deutschen Fußball und das schon seit Jahren.
Richtig. Und genau. Und wir haben gesagt, wir machen heute mal ein bisschen was außer der Reihe, Wolf. Und ich würde mit dir gerne ein Head-to-Head machen. Also du kennst das, wir haben das bei anderen Top-Spielen auch schon mal durchexerziert im Print oder bei uns online gespielt. Und einfach die beiden Parteien gegeneinander stellen und du gibst eine Prognose ab und vergibst Punkte sozusagen. Roman Bürki gegen Manuel Neuer wäre das erste Duell.
Würde ich an Neuer geben.
Sagst du da noch?
kommt da noch was? Warte, ich komme nochmal rein. Auftritt der Hirten. Hallo?
Manuel Neuer.
Manuel Neuer. Ja, bester Torhüter in Deutschland. Ich finde, bester Torhüter der Welt nach wie vor. Manche sagen wieder, Bürki ohne Fehl und Tadel. Das muss man sowieso sagen. Borussia Dortmund so stabil wie lange nicht. Ich glaube, 5 von 6 in der Bundesliga zu 0. Dass die Niederlage in Augsburg war so aus der Kategorie, kann schon mal passieren. So sagt es Favre immer. Rest zu null, auch gegen tiefstehende Abwehrreihen. Brügge war souverän.
Das da kann Bürki aber nichts dazu, Wolf.
Nee, da kann Bürki nichts dazu. Aber sie stehen halt gut. Also, also wir lassen wenig Torschüsse zu, deshalb wenig Möglichkeiten auch für einen Torhüter sich auszuzeichnen. Es fehlt so ein bisschen das klare Bekenntnis zu Bürki, das Favre verweigert. Also über das Stöckchen, was ihm die Medien hinhalten, will er nicht springen. Lirum Larum für Neuer.
Lirum Larum. Meunier gegen Pavard.
Pavard, finde ich, hat sich stabilisiert. Der hat ziemlich auf die Socken bekommen, weil Lazio nicht gut gespielt. Pavard finde ich, also dafür, dass er lieber Innenverteidiger spielt, einen exzellenten Rechtsverteidiger. Also kopfballstark, schnell, gute Flanken, taktisch stark, also Pavard.
Also Punkt für Pavard. Akanji, der auch viel kritisierte gegen den wiedererstarkten Boateng.
Ja, Boateng kriegt nochmal eine besondere Note im Spiel, weil nach wie vor sich die Gelehrten streiten, war es ein Handspiel oder war es keins. beim letzten Geisteraufeinandertreffen, der DFB hat als offizielle Meinung rausgegeben, dass es wohl besser gewesen wäre, das zu pfeifen, also den Elfmeter für Dortmund damals zu geben. Ich finde, dass Akanji in den letzten Wochen sehr stabil ist. Ich finde, dass Boateng sehr stabil ist. Unentschieden.
1:1 sozusagen. Ja. Mats Hummels ist wieder genesen. Ich habe jetzt mal Alaba dorthin gesetzt, obwohl wir gerade rausgegeben haben, dass nach unseren Infos der Corona-Test von Niklas Süle offenbar falsch positiv war, wie bei Serge Gnabry. Zuletzt.
Gerade bedeutet am Donnerstagvormittag.
Genau, richtig. Am Donnerstagvormittag, kurz vor unserer Aufnahme. Es steht aber noch nicht fest. Bei Beendigung dieses Podcasts stand noch nicht fest, ob Niklas Süle auch schon ein Thema für das, trotzdem dann ein Thema für das Spiel beim BVB wird. Ich glaube, selbst wenn er dabei sein dürfte, würde er vermutlich nicht von Anfang an spielen. Deshalb Hummels gegen Alaba.
Ja. Ja, würde ich auch unentschieden. Würde ich auch unentschieden geben. Ich finde, Hummels ist im Moment bester deutscher Innenverteidiger. Jetzt ist er zudem noch torgefährlich. Ja. Er sagt selbst, er ist nicht schnell genug, um sich in Muskelfaserriss zuzuziehen.
Sehr gute Aussage.
Aber fand ich auch. Für eine Verhärtung reicht's. Also. Ja, Alaba, glaube ich, ist auf der Innenverteidigerposition auch. Zumindest, ja, nein, die sind beide Weltklasse auf ihrer Position. So, jetzt schwer zu beurteilen, wie sehr ihm die Geschichte rund um seinen Vertrag jetzt auch emotional mitspielt. Mm-hmm. Flick hat sich, finde ich, vorhin gestellt und hat das fantastisch gemacht auf der Pressekonferenz. Ich sehe Alaba und Hummels auf Augenhöhe, also dementsprechend auch da unentschieden.
Jetzt könnte der erste Punkt an den BVB gehen, zumindest meiner Meinung nach. Guerrero gegen Hernandez.
Ja, es ist auch ein Millimeter-Duell.
Ja.
Es ist auf der Position. Ich muss insgesamt sagen, ich glaube, dass die Wichtigkeit von Guerrero für das Dortmund-Spiel größer ist als die von Hernandez. Für das Spiel der Bayern. Ich glaube, dass wir jetzt den Hernandez sehen, den die Bayern vor gut im Jahr verpflichtet haben. Guerrero ist insgesamt, finde ich, torgefährlicher. Dafür ist er defensiv nicht ganz so stark, aber er ist halt einfach wichtiger für die Statik von Borussia Dortmund. Also vielleicht hauchzart für Guerrero.
Hätte ich wirklich 1:1, glaube ich, genauso gesagt. Ja. Also wirklich, Guerrero ist...
Mach du das doch am Samstag!
Ist wirklich, unterschätzt klingt dann immer so, ja, wer unterschätzt ihn? Aber seine Wichtigkeit, genau wie du es gesagt hast, ist, glaube ich, deutlich größer, als das mancher annimmt, glaube ich auch, für das Spiel vom BVB. Ja. Ja. Wir haben jetzt einfach mal im Mittelfeld Bellingham an die Seite von Witzel gestellt.
Ja.
Würde dementsprechend.
Könnte auch Delaney sein. Also, wir gehen ja jetzt im Moment auch von der Viererkette aus.
Ja.
Ich bin neugierig, ob Favre das macht, weil ich finde, dass die auch mit einer Viererkette jetzt mittlerweile extrem stabil stehen. Es ist ja das favorisierte System von Lucien Favre,
ja.
Damit er einfach im Mittelfeld einen mehr hat oder einen Offensiven mehr hat. Wenn alle ihre Aufgaben erfüllen, funktioniert das hervorragend, so wie in den letzten Wochen eben auch gesehen. Die Zu-Null-Quote unterstützt die Aussage. Ich glaube, es wäre ein falsches Signal, jetzt hinten wieder auf 3 Innenverteidiger zu stellen, weil es ein falsches Signal wäre. Jetzt, das wäre so ein falsches Kleinmachen, finde ich.
Bellingham? Ist man da? Bellingham gegen Kimmich.
Thema abbrechen, gut. Das ist besser als hinten oben, dann weiß ich Bescheid. Bellingham gegen Kimmich. Ja, Kimmich. Kimmich steht über allem und hat gerade auch was das Duell betrifft, finde ich, mittlerweile sichtbare Spuren hinterlassen. Denken wir an den Supercup, wo er sich auf den Ball wirft und dieses Tor unbedingt will. Denken wir an den Lupfer beim Geisterspiel. Also er hat die jüngere Historie dieses Duells geprägt und ist auf der Position outstanding in der Bundesliga, finde ich.
Das heißt, Bellingham kann vielleicht irgendwann mal dahin kommen, irgendwann.
Genau, ja. Also das ist einfach noch zu früh, um ihn in der Kategorie einzusortieren. Mhm. Also da wird er noch ein paar Spiele, da wird er wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, um diesen Vergleich zu stehen. Macht dann auch keinen Unterschied, ob dann Delaney dort spielt oder Dahoud. Also das Duell gegen Kimmich verliert jeder.
Ja. Wie sieht's aus bei Goretzka gegen Witzel?
Ja, das ist ein schwieriges Duell, weil beide unterschiedliche Aufgaben haben. Also Witzel ist ja eher noch so mit für die defensive Organisation verantwortlich. Fand er den Brügge einen sehr, sehr guten und sicheren Innenverteidiger gespielt. Goretzka ist offensiv noch ein Tickchen mehr gefordert. Also ich würde den Punkt an Goretzka geben. Wenn gleich ich sagen muss, 1:1 vergleichen, kannst du die eigentlich nicht, weil sie unterschiedliche Aufgabengebiete haben.
Ja.
Es sind beide von ungeheurer Wichtigkeit für ihre Mannschaften, aber die Aufgabenfelder sind unterschiedlich. Also Witzel eher defensiv, Goretzka eher ein Achter, mitunter sogar ein Zehner und im 16-Meter-Raum. Das wird von Witzel eher nicht gefordert, sondern da geht es eher darum, die Defensive zu organisieren. Und wenn er aus Versehen mal aufs Tor schießt oder sogar trifft, ist alles gut. Wenn nicht, ist auch alles gut. Also ich von ihrer Wichtigkeit für ihre Vereine beide gleich, von der individuellen Qualität für Goretzka.
Sancho Gnabry, auch ein heißes Duell.
Ja, heißes Duell.
Da schwer. Ist viel Sancho, PS auf dem Platz.
Ja, also das ist beide mit Speed. Also Sancho, weißt du, ist ein Unterschiedsspieler. Und Sancho ist noch ohne Tor, ne, in der Bundesliga, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Könnte so sein, ja.
Dementsprechend ist, was Form betrifft, sicher Gnabry. Mann für wichtige Tore. Aber für Sancho ist er ist von seinen Fähigkeiten her, hat er das Zeug, ein ganz großer zu werden. Und hat es auch schon mehrfach unter Beweis gestellt.
Vielleicht ist das so ein Tag, ne?
Vielleicht ist das so ein Tag. Also er kann den Tag erwischen, wo er so gut ist wie Gnabry, wo er vielleicht sogar noch einen Tick besser ist als Gnabry.
Aber der Punkt geht an Gnabry, habe ich richtig verstanden.
Der Punkt geht an Gnabry, ja. Also wenn wir die letzten Wochen und aktuelle Form
jetzt haben wir das, nimmt. Jetzt haben wir tatsächlich ein deutsches Duell. Gab es, glaube ich, bisher noch.
Müller-Reus?
Ja, genau, Müller-Reus.
Ja. Müller-Reus. Müller.
Müller ist natürlich auch Müller. Aktuell, wie hast du vorhin gesagt, outstanding. Schwer einen zu finden.
Ja, gegen ihn ist es schwer. Ja, absolut.
Also auch wieder in Salzburg.
Das kann man ganz kurz machen. Das muss man gar nicht, das ist selbsterklärend.
Ja. Dann gehen wir aufs nächste Duell. Reina gegen Coman.
Ja.
Es ist alles sehr eng.
Es sind Unterschiede im Millimeterbereich. Ich finde, Reina spielt eine super Saison. Ich finde aber auch, Coman spielt einfach eine fantastische Saison. Irgendwie beflügelt durch dieses Tor. Er hat die Nase vorn gegenüber Sané, im eigenen Club.
Hätte auch nicht jeder gedacht übrigens, ne?
Nee, absolut. Hätte auch nicht jeder gedacht. Zeigt aber, Konkurrenz belebt das Geschäft und hebt die Qualität. So. Reina super. Also knapp für Coman vielleicht, aber auch nur vielleicht.
Das haben wir nicht. Da bist du jetzt in der Predolie, bist du. Also
ja.
Unentschieden oder Coman? Rolf.
Rolf, Trop.
So, Trop. Also, sag's.
Unentschieden.
Unentschieden.
Ja.
Und dann, ja, auch da ja, braucht man
eigentlich. Es ist schwer.
Haaland diese Woche den nächsten Rekord eingeheimst, ja. Wieder zugeschlagen in der Champions League.
14 in 11 in der Königsklasse.
Unfassbar, unfassbar. Ja. Waren selbst Messi und Ronaldo weit weg davon. Gegen Lewandowski, der.
Ja, aber Lewandowski hat ja auch seine ersten Tore erzielt in der Champions League. Steht mittlerweile bei 78.000 Treffern im Kalenderjahr. auf zwei Haaland mit 67.000 Treffern.
Der hört einfach nicht auf, ne, Lewandowski. Ja. Der hört einfach nicht auf. Das ist unfassbar.
Ja, Lewandowski.
Lewandowski, ja, auch da muss man wieder sagen, und das ist vielleicht genau die Krux auch dieses Duells, was Aki Watzke auch jedes Mal betont. So nach dem Motto, der BVB, also es wäre vielleicht die, was wir drüber schreiben könnten, ne? Der BVB ist gut, aber Bayern ist besser. Also es gibt.
Das Ding ist, wenn du einen 1:1 Vergleich machst, das war ja in den letzten Jahrzehnten nicht anders.
Das stimmt.
Zieht Borussia Dortmund immer das kürzere Stöckchen, wenn du ausschließlich individuelle Qualität zugrunde legst. Die große Frage, die sich stellt, wir wissen, wenn du das Geisterduell oder selbst auch Supercup, aber insbesondere das Geisterduell Ende Mai heranziehst, es ist möglich für Borussia Dortmund, die Bayern zu schlagen. Was sie brauchen, ist einen herausragenden Tag. Dann ist es möglich. Und das ist nach wie vor so. Sind die Grundlagen für diesen außergewöhnlichen Tag gegeben im Moment? Antwort, meine Meinung, ja. Also es ist möglich für Borussia Dortmund, die Bayern zu schlagen.
Weil sie auch so stabil sind zuletzt. Stabil waren.
Genau, sie stehen defensiv stabil. Sie haben genug Power, sie haben genug Speed, sie bringen alles mit, was es braucht, um den Bayern weh zu tun.
Und da möchte ich jetzt einfach nochmal zum Abschluss eine Lanze für Lucien Favre brechen, über den wir hier oft, wirklich schon sehr, sehr oft diskutiert haben und der immer wieder kritisiert wird. Das war zum Beispiel das ist vor allem ein Trainerverdienst, meiner Meinung nach, dass er
100%ig
erkannt hat, jetzt ist erstmal wichtig, dass wir diese defensive Stabilität wieder haben. Und
Favre kommt in der Beurteilung schlicht und ergreifend zu schlecht weg. Es ist der punktbeste Trainer von Borussia Dortmund ever. Und wir zwei haben es ja schon mehrfach, als Fans ist jetzt übertrieben. Also,
ja.
Aber wir beide sind ja tatsächlich zwei, die Arbeit und auch die Ergebnisse dann von Borussia Dortmund in extremem Maße wertschätzen können.
Würde ich unterschreiben, ja. Also würde ich genauso unterschreiben. Und auch da ist es dann wieder die Krux, wenn du jetzt das 9:4 ist es am Ende ausgegangen für Bayern, wenn du das jetzt noch auf die Trainer, bei den Trainern weitermachen würdest, dann wird der Punkt, obwohl das passiert, was du gerade erzählt hast, wahrscheinlich trotzdem wieder an Hansi Flick gehen und wieder an die Bayern, weil er einfach auch da eine unfassbare Quote hat. Ich glaube, in 48 Spielen jetzt 44 Siege, das ist pervers. Also muss man einfach sagen. Und
wenn wir kurz noch über Hansi Flick sprechen, das schaffst du nicht nur, weil du ein guter Typ bist.
Nee,
und weil du das soziale Gefüge moderierst, das schaffst du nur, wenn du inhaltlich extrem gut arbeitest. Und das tust du. Und das sagt dir kein Dortmunder, sagt dir das offiziell. Aber wenn du unter der Hand mit den Leuten sprichst, sagen die alle, das, was die Bayern im Moment taktisch spielen, in welcher Ausgewogenheit, in welcher Komposition, in welcher Staffelung, mit welcher Disziplin, das ist außergewöhnlich. Und so wird eine Mannschaft mit außergewöhnlichen Spielern zu einer außergewöhnlichen Mannschaft.
Ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Ich möchte das Ganze beenden mit einem Gruß nochmal nach Mali, nach Westafrika. Danke an Marc für die Sprachnachricht, die ihr uns geschickt habt. Und wirklich die Bitte, wenn es euch gut geht, was wir natürlich hoffen, meldet euch einfach nochmal, in welcher Form auch immer, per Mail, per Instagram, wie auch immer. Wir würden uns freuen.
Schickt Bilder.
Ja,
nochmal vor dem Jumbo. Schickt nochmal die Bilder von vor dem Jumbo.
Mega Bild. Absolut. Also wir hoffen, ihr hört uns weiter zu. Ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Und Wolf, dir wünsche ich viel Spaß beim deutschen Klassiko. Und wir
Dankeschön.
Hören uns ebenfalls nächste Woche.
Ich freue mich. Sportlich bleiben. Bis nächste Woche und tschüss.